freue mich, hier sein zu dürfen. Ja, das ist der momentane Titel meiner Arbeit. Heute soll es aber eigentlich viel mehr um die Metaphernanalyse. Das, also meine intrinsische Motivation liegt bei der Metaphernanalyse. psychoanalytischer Texte in ihrer Entstehung, das heißt Freudscher Texte. Und um mit den Konzepten vom ersten Vortrag zu arbeiten, eine stilometrische computerlinguistische Analyse wäre etwas, was dann eher im Hinblick auf meine spätere Karriere gedacht ist und ein bisschen mein Profil ausweiten sollte. Also das ist eher eine taktische Entscheidung. Und gerade stehe ich vor dem Entschluss, ob ich nicht mich voll und ganz auf die metaphorische, qualitative Analyse dieser Texte, also Freudscher Texte, fokussieren soll oder doch auch bei dieser stilometrischen Analyse bleibe, die aber jetzt weniger meine intrinsische Motivation, sondern eher etwas Taktisches im Hinblick auf meine Karriere, hoffentlich spätere Karriere als Linguistin darstellt. Wie gesagt, ich arbeite mit freudschen Originaltexten zur Zeit der Entstehung der Psychoanalyse. Und ich muss wahrscheinlich dann später gar nicht so sehr auf meine Metaphertheorie, die meiner Arbeit zugrunde liegt, eingehen, weil das im vorigen Vortrag schon gemacht wurde. Ich arbeite mit einer kognitionslinguistischen Perspektive auf die Metapher, also Lakoff und Johnson ist das, was dem Ganzen zugrunde liegt. Um zu verstehen, wie überhaupt Freud, wie seine Texte entstanden sind, wie überhaupt seine Sprache entstanden ist und warum er geschrieben hat, wie er halt geschrieben hat und warum er die Metaphern eingesetzt hat, die er verwendete, werden wir uns kurz angucken, wer war eigentlich Sigmund Freud als Wissenschaftler, unter welchen Bedingungen ist eigentlich die psychoanalytische Fachsprache entstanden. Dann werde ich das Textmaterial vorstellen, das ich untersuche. Wir gucken uns kurz meine Hauptforschungsfragen an. Und die Theorie, und ja, muss ich ja gar nicht mehr so sehr beleuchten, aber Funktionen der Metaphern in Wissenschaft allgemein, aber dann auch noch ganz speziell in Bezug auf Freud. Ich werde kurz ein paar Textauszüge zeigen, die ich analysiert habe und die Metaphern, die ich herausgearbeitet habe. Und am Ende eine kurze Schlussfolgerung ziehen und ich habe auch ein paar Diskussionspunkte mitgebracht. Ich hoffe, wir werden Zeit dafür finden. Sigmund Freud, ich glaube, das ist allen ein Begriff. Ich darf am Montagmorgen, also morgen darf ich das Sigmund Freud Museum besuchen, auch in Wien. Bin sehr gespannt, also ich bin hier quasi auf den Spuren seiner Geschichte. Österreicher jüdischer Abstammung, ausgebildeter Mediziner mit Spezialisierung auf Neurologie. Bis 1895 hat er über 100 neurowissenschaftliche Artikel veröffentlicht, aber dann kam so eine Wende oder in seiner Forschungsperspektive. Er wandte sich ab von dieser rein neurologischen Perspektive auf die menschliche Psyche und versuchte eine rein psychologische Perspektive einzunehmen, was gar nicht so einfach war, weil diese noch gar nicht so wirklich etabliert war. Er orientierte sich vor allem an den Ideen und Verfahren des Physiologischen Instituts in Wien. Da hat er 1876 bis 1882 gearbeitet. Er war der Gründer der Psychoanalyse, wie wir bereits herausgestellt haben. Das Ganze hat sich so Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts etabliert. Im Hinblick auf epistemische, also wissenschaftstheoretische Bewegungen, denen er angehörte, ist zum einen der Maschinismus zu nennen. Das geht von einem eher maschinellen Menschenbild aus, wie der Titel schon sagt. Gleichzeitig war er aber auch Vertreter des Physikalismus. Der Physikalismus stellt die Wissenschaft der Physik über alles. Das heißt, man geht davon aus, dass alle anderen Wissenschaften auch den Gesetzmäßigkeiten der Physik unterliegen. Freud hat in seinem Versuch, eine Naturwissenschaft der Psychologie zu schaffen, hat er bereits einen Entwurf für eine naturwissenschaftliche Psychologie entworfen. Der wurde niemals veröffentlicht, weil er dann doch gemerkt hat, okay, mit diesen rein naturwissenschaftlichen Konzepten werde ich dem Forschungsgegenstand der Psychologie nicht gerecht. Hier ein paar Gründe, wir haben ja gerade schon über ihn als Wissenschaftler gesprochen, die dazu führen, warum er dann überhaupt versucht hat, die Psychologie so zu vernaturwissenschaftlichen. Also zum einen war er natürlich ausgebildeter Mediziner und Neurologe. Dann geht der Etablierung der Psychoanalyse die erfolgreiche Etablierung der Naturwissenschaften vorher. Das heißt, die hatten ein bestimmtes Prestige schon zu dem Zeitpunkt und irgendwie wollte man natürlich Nutznießen und sich auch was von diesem Prestige aneignen. Was natürlich auch noch an dieser Stelle zu erwähnen ist, er war Jude und gerade zu damaligen Zeitpunkt musste er also umso mehr um Prestige und um Anerkennung ringen als vielleicht noch andere. Dann epistemische Bewegungen wie Maschinismus und Physikalismus, aber auch gängige Konzepte von Körper, Geist und Subjektivität im späten 19. oder auch 20. Jahrhundert. Also da, man wandte sich so ein bisschen ab von dem ästhetischen Fokus auf den Menschen und mehr hin zu seiner Funktion innerhalb der Gesellschaft, auch im Rahmen der Industrialisierung, die sich etablierte. Genau, wir wollen uns jetzt heute vor allem Metaphern anschauen, in denen das Ganze zum Tragen kommt, in denen naturwissenschaftliche Konzepte versucht werden anzuwenden auf die menschliche Psyche. Aber kurz noch ein kleiner Blick auf die Entstehung der Fachsprache der Psychoanalyse allgemein. Damals war das Leib-Seele-Problem ein sehr, ja, sehr groß diskutiertes Thema. Das heißt, man war sich nicht ganz einig darüber, wo fängt Psychisches an, wo hört Physisches auf, sind das beide Materien oder sind das, also was ist das überhaupt, wurde in vielen Kontexten diskutiert und war dementsprechend auch ein Problem, dem Freud dann in seinen Arbeiten begegnete. Seine Forschungsobjekte waren nicht physisch greifbar, er hat Gefühle, Beziehungen, psychische Krankheiten und solche Dinge beschrieben. Das heißt, man hatte hier schon Probleme, einen Zugang zu finden, weil das Ganze im Gegensatz zu den Naturwissenschaften natürlich keine Materien waren, nichts, was man direkt greifen konnte, anschauen konnte und somit nicht konkret oder faktisch sich da bot. Also es ist dementsprechend, liegt nahe anzunehmen, dass man Bezüge suchen wollte, die eben diese, die einen Zugang schaffen über eben physische Forschungsobjekte, wie sie in der Physik oder auch in der Chemie zugegen waren. In Studien, die ich gelesen habe zu Freuds Fachsprache, wurde ihm oft unterstellt, dass er eine mangelnde Konsistenz aufweist. Das heißt, er verwendet unterschiedliche Begriffe für dieselben Forschungsgegenstände, was natürlich irgendwie sehr konfus wirkt. Zum anderen geht der Benennung von Forschungsobjekten eine lange Phase der Paraphrasierung einher, bevor er überhaupt sich entscheidet, okay, ich gebe dem Ganzen jetzt einen Begriff, was ebenfalls dann eben zu einem nicht so ganz konsistenten und kohärenten Bild führt. Das war in den Studien, die ich bisher gelesen habe und zu den Ergebnissen, die ich in Bezug auf diese Punkte, zu denen ich gekommen bin, werde ich noch später noch was sagen. Ja, womit arbeite ich überhaupt? Also ich werde zum einen die Studien über Hysterie von Sigmund Freud 1895 veröffentlicht. Das ist seine erste psychoanalytische Arbeit, mit Josef Breuer veröffentlicht, aber ich konzentriere mich rein auf den freudschen Teil. Dann Freuds Opus Magnum, die Traumdeutung, 1900 veröffentlicht. Um die soll es auch heute schwerpunktmäßig gehen. Und die unendliche und die endliche Analyse, eine seiner letzten Arbeiten, und 1937 veröffentlicht. Im Rahmen der Metaphernanalyse soll es natürlich zum einen darum gehen, die ganz spezifischen Themas mir anzuschauen und zu schauen, welche Metaphern werden jetzt zum Beispiel verwendet, um die Hysterie darzustellen, welche Metaphern werden verwendet, um den Traum darzustellen und wie wird das, die Beziehung zwischen Analysant und Analyst, so nennt man das in der Psychoanalyse, konzeptualisiert im letzten Werk zum Beispiel. Aber dann natürlich ganz allgemein soll es auch um Konzepte der Psyche gehen und psychische Tätigkeit über den Einzeltext hinaus. Meine Forschungsfragen lauten wie folgt. Inwieweit beeinflussen die Naturwissenschaften oder aber auch Körper- und Raumkonzepte der damaligen Zeit die Verwendung von Metaphern? Welche metaphorischen Begriffe sind mit den zentralen Forschungsgegenständen und Theorien verknüpft und ist eine konsistente und kohärente Verwendung metaphorischer Konzepte feststellbar? Das ist kurz zum theoretischen Hintergrund, was ich aber ja gar nicht mehr unbedingt so sehr erklären muss. Ich habe also dieses Flugzeug soll aufzeigen, wie Charakteristika von einer Quelldomäne, wir haben es vorhin schon gehört, auf eine Zieldomäne übertragen wird. Wenn ich jetzt vom Tischbein spreche beispielsweise, wird das Konzept des menschlichen Körpers auf den Tisch übertragen, aber natürlich nur in dem Charakteristikum des Beins. Genau, viel mehr würde ich jetzt hierzu auch gar nicht sagen, da wir vorhin schon was dazu gehört haben, aber wenn dazu noch Fragen sein sollten, dann können wir natürlich gerne später darüber sprechen. Ganz kurz zu Metaphern in der Wissenschaft, ganz allgemein, welche Funktionen können sie einnehmen? Sie haben eine hohe konstitutive Funktion, gleichzeitig benennen sie natürlich Dinge, sie strukturieren Texte und aber auch das Wissen. Sie sind sehr sprachökonomisch, man kann unheimlich viel mit unheimlich wenig sagen. Aber nichtsdestotrotz haben sie natürlich auch eine argumentative und auch eine fokussierende und persuasive Funktion. In Bezug auf Freud und seine Texte hat Flader 2000 ein paar Charakteristika, die er jetzt für freudsche Metaphern entdeckt hat, herausgearbeitet. Im Hinblick auf Theorieproduktion fand er, dass die Entwicklung psychoanalytischer Erklärungszusammenhänge natürlich hier eine große Rolle spielt, aber gleichzeitig, da ja hier eine Disziplin, da wir hier von einer Disziplin sprechen, die sich erst etabliert, werden hier natürlich mit den Metaphern auch ganz neue Sichtweisen auf ja auch neue Forschungsgegenstände geboten und es werden neue Begrifflichkeiten eingeführt, beziehungsweise es entsteht eigentlich eine ganz neue Nomenklatur einer Fachsprache. Gleichzeitig haben die Metaphern vermittelnde Funktionen, sie sollen psychoanalytische Erkenntnisse vermitteln und aber auch den Kontakt, er sagt, mit der populären Denkweise herstellen. Das heißt, er hat sich der naturwissenschaftlichen Sprache und den Konzepten bedient und somit den Kontakt zu dieser populären Denkweise, also die Naturwissenschaften hatten sich etabliert, hatten ein bestimmtes Prestige und waren somit populär. Er hat also daran angeschlossen. Gleichzeitig hat er gemeinsprachliche Begriffe, wie jetzt zum Beispiel den Begriff der Wahrnehmung, Assoziation, Erregung genommen und die in diesen Kontext gesetzt und dann hiermit auch also an gemeinsprachliche Konzepte angeschlossen und somit einerseits naturwissenschaftlichen Zugang, aber andererseits eben auch Zugang zu allgemeinsprachlichen Konzepten und Themen der Zeit gefunden. Ja, wie schon angedeutet, soll es heute um die Traumdeutung gehen. Da habe ich mich vor allem auf, also ich habe natürlich nur auszugsweise analysieren können. Ich habe mich auf Konzepte des Traums, der Traumarbeit und der Traumdeutung konzentriert, aber auch ganz allgemeine Konzepte der Psyche und der psychischen Aktivität und ihre Verortung in der menschlichen Psyche und Schlüsselmetaphern wie die des psychischen Apparats haben natürlich auch eine große Rolle gespielt und ihre Unterkategorien. In dem Ausdruck, den ich jetzt vorstelle, geht es vor allem um Metaphern, die die Psyche als Apparat konzeptualisieren, aber auch um seine Struktur. Ich lese einfach mal vor. Das Erste, das uns auffällt, ist nun, dass dieser Apparat eine Richtung hat. All unsere psychische Tätigkeit geht von inneren und äußeren Reizen aus und endigt in den Innervationen. Somit schreiben wir dem Apparat ein sensibles Ende und ein motorisches Ende zu. An dem sensiblen Ende befindet sich ein System, welches die Wahrnehmung empfängt, am motorischen Ende ein anderes, welches die Schleusen der Motilität eröffnet. Der psychische Vorgang verläuft im Allgemeinen vom Wahrnehmungsende zum Motilitätsende. Also wir sehen hier schon einmal die Psyche als Apparat. Freud spricht manchmal vom psychischen Apparat, manchmal vom seelischen Apparat, aber es ist ein Apparat. Dann auch zu diesem gehörend, psychische Aktivität ist der Betrieb eines Apparats. Im vorigen Vortrag war von, direkten Metaphern und quasi subtilen oder unterschwelligen Metaphern die Rede. Wenn ich würde jetzt zum Beispiel hier, also ich habe auch einen kognitionslinguistischen Ansatz, würde von einer Hauptkategorie sprechen, ich weiß nicht, ob in der Stilistik vielleicht anders ist, von einer Hauptkategorie sprechen und wiederum zeigt sich diese Hauptkategorien aber in gewissen Subkategorien. Sie ist eigentlich also manchmal gar nicht als solche präsent, aber wenn die Psyche ein Apparat ist, dann ist psychische Aktivität der Betrieb eines Apparats. Der Apparat besteht aus Systemen, wir sehen das hier oben. Der Apparat hat auch eine Richtung und zwei Enden und daraus ergibt sich, die Psyche ist ein Behälter, die Behältermetapher ist in der Kognitionslinguistik und auch schon von Lakoff und Johnson ein immer wieder aufgegriffenes Thema. Behälter heißt, es gibt ein Innen, ein Außen, es arbeitet etwas in dem Behälter, es kann etwas austreten, aber auch eintreten und wir sehen ja hier, innere und äußere Reize wirken darauf ein. Ich arbeite in Bezug auf die etymologische Belege für die Begriffe, die ich hier untersuche, mit dem digitalen Grimm, aber auch mit dem DWDS oder aber auch mit historischen Wörterbüchern der Biologie, Chemie, Medizin und Physik, um herauszufinden, in welchen Kontexten waren die Begriffe eigentlich zur Entstehungszeit der Texte zugegen, um das dann eben auch verorten zu können. Reiz war jedenfalls ein Begriff, der auch schon damals in der Psychologie zugegen war und beschrieben hat, dass er auch auf die Psyche Dinge von innen und von außen einwirken. Gleichzeitig aber solche Begriffe wie sensibel und motorisch sind eher Begriffe, die im Rahmen der Beschreibung von einem Nervensystem und wie das arbeitet, beschrieben werden. Und wie die Reize eben durch Sinnesorgane aufgenommen und verarbeitet werden. Die Psyche wird entsprechend als Organ konzeptualisiert, so lässt sich dem entnehmen. Ich habe noch eine weitere Folie, wo ich nochmal näher auf die Behältermetapher eingehe. Also Behältermetapher deshalb, weil es ein Wahrnehmungsende gibt und ein Motilitätsende, beziehungsweise das sensible und das motorische Ende. Dann noch kurz zur Entschlüsselung des Begriffs Motilität, Gesamtheit der nicht bewusst gesteuerten Bewegungen des menschlichen Körpers und seiner Organe. Und die Motilität wird hier als ein geschlossener Raum bezeichnet und wir sehen hier oben im vorletzten Satz, spricht Freud von den Schleusen, die diese Motilität eröffnen können. Innervation, hier haben wir wieder einen Begriff, der sich auf das Nervensystem bezieht. Er beschreibt die Benervung, die Versorgung eines Organs mit Nerven, der Verlauf in dem betroffenen Organ. Wir sehen hier also ganz viele Begrifflichkeiten, die eigentlich Verwendung finden, um das menschliche Nervensystem zu beschreiben. Und wenn wir daran denken, dass Freud Neurologe war, dann liegt das ja gar nicht so fern, dass er diese Begriffe einsetzt. Gleichzeitig wollte er aber gerade mit diesem Werk sich doch abwenden von dieser neurologischen Perspektive, was dann stark im Widerspruch eigentlich steht zu diesem Vorhaben, weil er diese Begriffe ja auch nicht mehr mit ihrer eigentlichen neurologischen Bedeutung einsetzt. Dementsprechend können wir schließen, dass eine weitere Metapher, die Psyche ist, ein Nervensystem ist. Weil wir nicht so viel Zeit haben, kann ich jetzt nicht noch mehr Textauszüge leider vorstellen, aber ich habe mal zusammengefasst, was für grundlegende konzeptuelle Metaphern ich den Textauszügen, die ich von der Traumdeutung analysiert habe, herausgearbeitet habe. Also zum einen, die Psyche ist ein Apparat, das habe ich bereits beschrieben. Psychische Aktivität ist der Betrieb eines Apparats. Der Apparat ist ein Behälter oder eben auch ein Raum. Tatsächlich schafft Freud so etwas wie eine Topologie der Psyche, in der er alle Bestandteile der Psyche verortet, aber auch die Wege, die im Rahmen der psychischen Aktivität abgelaufen werden, also Energien durchlaufen, den Apparat zum Beispiel, beschreibt er. Psychische Aktivität ist Bewegung also, Entwicklung ist die Veränderung der Bewegung des Apparats, psychische Aktivität ist Energie und die Psyche ist ein mit Energie gefüllter Mechanismus. Kurz zu meinen Schlussfolgerungen bisher, ich habe einen sehr hohen Metapherngebrauch konstatieren können, Analogien zu diversen naturwissenschaftlichen Disziplinen, die Physik war hier tatsächlich bisher dominierend, aber auch Chemie, Biologie und Neurowissenschaft, wir haben es gerade gesehen, waren vertreten, Raummetaphern, Behältermetaphern, Wegmetaphern. Er hat an bereits in der Wissenschaft etablierte Metaphern angeknüpft, beispielsweise von Mensch als Maschine, von Descartes oder auch Descartes oder Gedächtnisspur von Platon. Es gibt Hinweise für eine bewusste Verwendung der Metaphern, weil er von sowas wie Schemata spricht, die er jetzt anwendet auf, und dem können wir entnehmen, er setzt diese Quelldomänen bewusst ein und spricht von ihnen quasi schon als Schemata, die er überträgt. Die Inkonsistenz in Bezug auf die Benennung beschriebener Phänomene kann ich bestätigen, weil er einerseits zum Beispiel vom seelischen Apparat, dann spricht er vom psychischen Apparat, er spricht vom Wahrnehmungsende, aber dann wieder vom sensiblen Ende und benennt hier aber eigentlich dieselben Gegenstände. Dann eine Inkohärenz, unterschiedliche Konzepte werden für denselben Gegenstand verwendet. Der psychische Apparat ist ein Apparat, aber gleichzeitig ist er ein Nervensystem und die Psyche ist gleichzeitig ein Organ. Und es werden ganz viele unterschiedliche Konzepte herangezogen, die natürlich dann nicht unbedingt ein kohärentes Bild immer schaffen. Und dann natürlich, was ich schon angedeutet habe, gemeinsprachliche Begriffe wie Wahrnehmung, Assoziation, Erregung, die eine physikalische Größe nutzt und die quantifiziert. Genau. Sprachlich manifestiert sich das Ganze durch Komposita, feste Adjektiv-Subjektiv-Verbindungen, Verben, aber auch Präpositionen und Adverben. Ich habe bereits angedeutet, ich habe was zur Diskussion mitgebracht. Zum einen natürlich habe ich bereits angedeutet, dass ich gerade überlege, ob ich bei dieser Ausweitung um diesen quantitativen Teil, stilometrisch-computerlinguistischen Teil, bleibe. Das heißt, ich würde noch Texte der Naturwissenschaften damals mit Freudschen Texten vergleichen und schauen, inwiefern sie sich stilistisch ähnlich sind. Oder ich fokussiere mich eben auf das, was meine Passion ist, und das ist die Metaphernanalyse. Genau, wollte ich einfach mal mit in den Raum stellen, passt vielleicht auch zu unserem ersten Vortrag heute. Und im Hinblick auf die metaphoren Funktionen, da wir ja hier von einer Fachsprache sprechen, die sich gerade etabliert hat, fand ich es eigentlich, für mich war in den Metaphern allgegenwärtig, dass sie auch so eine gewisse Funktion der Positionierung haben. Wie positioniere ich mich als Wissenschaftler und wie erstelle ich meine Identität als Wissenschaftler über diese Metaphern da, wo knüpfe ich an und von welchen wissenschaftlichen Konzepten grenze ich mich ab. Okay, wir sind am Ende angelangt. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und würde mich natürlich freuen, wenn ihr noch Fragen habt, dass ihr die stellt, oder wenn ihr was zu den Diskussionspunkten zu sagen habt, würde ich mich auch freuen, was dazu zu hören. Danke.
Vielen Dank. So wie immer schon die ganze Zeit jetzt stoppe ich schnell die Aufnahme.